Ja, einen wunderschönen guten Morgen, liebe Internetgemeinde, liebe Trema-Gemeinde, ihr Lieben zu Hause oder wo immer ihr unterwegs seid und diese Worte hört. Es ist das Wort Gottes. Das Wort ist wahr und das Wort ist lebendig und das Wort ist ewig.
Amen.
Amen. Wir machen heute etwas ganz Neues. Wir sind heute zu dritt. Die Predigt besteht aus einem Thema, aber wir haben drei Sprecher. Und die werden nacheinander zu gewissen Themen dieses Kapitels aus der Bibel, ich mache es mal ein bisschen spannend, reden. Und wir fangen an, es ist unser Richard, der beginnt und erzählt uns auch gleich, wo er mit dem Vers zu Hause ist. Halleluja.
So. Auch ich wünsche einen schönen guten Morgen. Wir reden heute mal über meinen absoluten Lieblingspsalm, über den Psalm 23. Und ich habe dazu auch ein schönes Zitat gefunden. Und zwar hat der englische Baptistenprediger Charles Haddon Spurgeon, ich hoffe, ich habe den Spurgeon, der Mann hat gelebt von 1834 bis 1892, hat Folgendes gesagt: Wenn der Herr mein Hirte ist, dann wohl mir. Er ist imstande, für alle meine Bedürfnisse zu sorgen, und an Willen fehlt es ihm sicher nicht, denn sein Herz ist voller Liebe. Darum wird mir nichts mangeln. Er wird mir an zeitlichen Gütern nicht fehlen lassen, denn nährt er nicht die Raben, lässt er nicht die Linien auf dem Felde wachsen, wie könnte er da seine Kinder umkommen lassen.
Amen.
Amen.
So ist es.
So, fangen wir mal an. Ich habe mir ein paar Gedanken über die Verse 1 bis 3 gemacht. Es fängt das so schön an, der Herr ist mein Hirte. Im Grunde genommen wäre das dann als Erklärung schon genug, theoretisch. Aber das wäre ein bisschen zu einfach, glaube ich. David beginnt diesen Psalm mit einer ganz klaren Aussage. Der Herr ist mein Hirte. Gibt es was Schöneres? Gibt es was Besseres, was Intimeres?
Ja.
Der Herr weiß ganz genau, was mir gut tut. Das hat auch David schon erkannt. Der Herr ist mein Hirte. Da ist die Führungsrolle ganz klar. Und wir sollten uns überlegen, vertrauen wir uns der Führung des Herrn immer an? Bedingungslos, hundertprozentig? Es geht weiter mit: Mir wird nichts mangeln. Wir alle haben Angst, dass wir zu kurz kommen. Dass wir etwas verpassen. Dass vielleicht auch der Nachbar das schönere Auto hat und der andere Nachbar kann dreimal die Woche essen gehen, ich kann vielleicht nur einmal die Woche essen gehen. Aber wenn Gott mein Hirte ist, dann wird mir das Wichtigste nie fehlen. Und damit meine ich nicht nur Reichtum, Besitz, wobei auch Gott uns da versorgt mit allem, was wir brauchen. Aber vor allen Dingen versorgt er uns mit Sicherheit, Zufriedenheit und Weisheit. Tief in unseren Herzen können wir immer die Gewissheit haben, der gute Hirte sorgt für mich, denn er weiß, was ich brauche. Die nächsten Worte: Er weidet mich auf einer grünen Aue. Eigentlich ein schönes Bild, fast Postkartenidylle. Die Alpen, eine Bergwiese, der Schäfer mit seiner schönen traditionellen Montur und den Hirtenstab und gut genährte Schafe. Der Herr weidet uns wirklich. Um im Glauben zu gedeihen, zu wachsen und vor allen Dingen, um im Glauben erwachsen zu werden, brauchen wir gutes Futter. Und damit meine ich nicht nur Brot, Wurst, Käse, Tomaten und Zucchini, sondern vor allen Dingen geistiges Futter. Ich denke, wir stopfen auch im geistigen Futter vieles unbedingt in uns hinein, so zwischen Tür und Angel. Und ich möchte jetzt nicht die modernen Medien kritisieren, um Gottes Willen. Ich halte die modernen Medien auch für Christen für sehr wichtig. Denn wir leben nicht, leider, nicht auf der Insel der Glückseligen, wir leben noch in dieser Welt und wir müssen natürlich auch informiert sein. Richtig informiert sein. Aber ich denke, wir sollten mit Hilfe des Herrn lernen, zu unterscheiden, was ist gut für uns, was ist schlecht für uns. Und das wichtigste Futter, das Gott anbietet, ich nehme mal ganz kurz, ist immer noch das hier.
Ja, klar.
Wir sollten uns überlegen, nehmen wir uns die Zeit dafür? Grasen wir dort in Ruhe? Nehmen wir dieses Futter, diese Nahrung auch an? Die nächsten Verse. Und führet mich zu frischem Wasser. Eigentlich fast dasselbe. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal richtig Durst hattet. Richtig schlimmen Durst. Das ist was Grausames, das ist was ganz Schlimmes. Und ich kann für mich sprechen, ich dürste oft, aber nicht nur nach Wasser oder nach Tee oder nach Kaffee, sondern auch nach Freude, nach Frieden, nach Geborgenheit. Jesus hat versprochen, uns zur Quelle des Lebens zu führen. Und dort müssen wir uns nicht mit schmutzigen Wassertümpeln rumplagen. Gott wird unseren Durst stillen. Amen. Danke. Die nächsten Verse. Er erquicket meine Seele. Erquicken. Seltsames Wort. Es ist ein ungewohntes Wort, ein altes, in der deutschen Sprache leider fast ausgestorbenes Wort. Ich habe extra mal nachgesehen und laut Duden bedeutet erquicken, neue Kraft schöpfen. Das ist doch ein schöner Gedanke. Neue Kraft schöpfen. Entschuldigung. Dadurch auch neue Hoffnung haben. Frei werden von allen Lasten. Dass wir uns aufrichten können, dass wir uns wohlfühlen und vor allen Dingen, dass wir uns auf den Herrn ausrichten können. Und dabei möchte uns der Herr auch helfen. Er will uns eine neue Blickrichtung geben. Er will uns aufhelfen, wenn wir am Boden sind. Es ist übrigens keine Schande, wenn wir mal fallen. Es ist nur eine Schande, wenn wir liegen bleiben. Und zu guter Letzt, er führet mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Gott führt uns auf den rechten Weg. Nur wo ein rechter Weg ist, wo ein richtiger Weg ist, ist zwangsläufig auch immer ein falscher Weg. Gott wird uns sicherlich nicht abhalten, auch mal falsche Wege zu gehen. Er lässt uns unseren freien Willen. Das Traurige ist nur, wenn wir diese Wege gehen, gehen wir von Gott weg. Wir entfernen uns. Und doch gehen wir sehr gerne diese eigenen Wege. Wir wollen bestimmen, wo es lang geht. Das liegt in der menschlichen Natur. Wir lassen uns nicht gerne was sagen. Aber wir sollten nie vergessen, und jetzt bin ich gleich fertig, Jesus sagt im Johannesevangelium, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit, ich bin das Leben.
Halleluja.
Jesus ist der Anführer, der Bahnbrecher. Und seinen Fußstapfen, und nur seine Fußstapfen sollen wir folgen. Und damit übergebe ich.
Halleluja, danke Richard. Ja, ihr habt schon mitgekriegt, Psalm 23. Ich habe einen viel kürzeren Vers, und aber einen entscheidenden und wichtigen Vers. Der ist zweigeteilt. Und ich wollte nochmal auf das, was Richard auch schon gesagt hat. Der David schreibt den Psalm und er sagt immer mein und ich und mir. Und ich habe mal in der Bibel bei mir das angestrichen. Ich habe mal diese Worte gelb markiert. Und da kommt eine ganze Menge zusammen, wenn er immer von mir und mich schreibt. Und wenn wir für dieses mir und mich und ich, was dort genannt ist, jetzt nicht nur an David denken, sondern uns selbst einsetzen, dann können wir diesen Psalm nämlich auch auf uns beziehen und für uns genau das aussagen, was dort auch steht. Und wenn ihr das mal entsprechend lest, kriegt das eine ganz andere Bedeutung. Im Epheser haben wir das auch mal gemacht. Aber okay, zurück zum Vers 4, der für mich heute angesagt ist. Zwei Teile. In diesem kurzen Vers gibt es auch noch zwei Teile. Und ob ich schon wanderte im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Das ist der erste Teil. Wanderte, das ist für mich schon Vergangenheit. Also selbst wenn ich da drin bin, bin ich schon wieder raus. Das heißt, wenn ich mittendrin bin, weiß ich schon, dass das irgendwann zu Ende geht, denn du bist bei mir. Gott ist bei mir. Bei mir. Du. Er duzt Gott. Und wenn ich das weiß, dass Gott auch in dieser Finsternis bei mir ist, was soll mir da schon passieren? Dann kann ich das widerstehen. Ich muss die Zeit eigentlich ertragen. Wir werden alle, da sind wir, glaube ich, alle einig, es wird in unserem Leben immer mal wieder Punkte geben, wo wir, ich will nicht sagen ganz unten sind, aber wo wir einfach etwas erleben, was nicht positiv ist. Kann man, glaube ich, bestätigen, dass solche Zeiten immer mal wieder kommen werden. Und da schaut Gott nämlich auch genau hin, wie wir diese Zeiten überstehen. Aber ich will noch mal, in verschiedenen Bibelübersetzungen habe ich dieses finstere Tal gesehen. Es wird von Unglück gesprochen in einigen Übersetzungen, von Unheil oder von Todesschatten. Also das ist schon ganz schlimm. Das ist nicht so leichte Kost, was da auf einen zukommt. Da sind manchmal dicke Brocken dabei. Und wir müssen uns einfach immer sagen, das ist zwar äußerlich das, aber im Innern haben wir ganz was anderes. Da haben wir nämlich unseren festen Glauben, mit dem wir auch diese Zeit ja nicht kampflos überstehen. Das wäre falsch, denn wir haben ja die Waffenrüstung und da ist ja das Wort als Kampf auch mit dabei. Du hast auch schon gesagt, was sollen wir ohne Bibel machen? Und ich finde, wenn ich diesen ersten Teil abschließe mit der heutigen Losung, das passt wunderbar da rein. Gott, der Herr, wird die Tränen von allen Angesichtern abwischen. Wenn ich im finstern Tal bin, kann ich das nur glauben und nur aussprechen. Eines Tages wird es vorbei sein, vielleicht schon ganz schnell und ganz kurz und nicht nur erst in 5 Wochen, sondern schnell vorbei sein. Manchmal ist es ja auch so ein Papiertiger, sage ich immer mal. Da hat man nachts so etwas, was einen wie so ein Damoklesschwert über einen hängt. Wenn man nächsten Morgen aufwacht, ist es eigentlich so klein wie ein Stück Papier. Und wir können das ins Klo spülen, okay? Das sind dann auch Erlebnisse. Der zweite Vers im Neuen Testament ist Johannes 16, Vers 20. Jesus spricht, eure Traurigkeit soll zur Freude werden. Das heißt, Jesus weiß, dass wir trauern. Jesus weiß, dass wir nicht immer auf der Sonnenseite sind. Und das ist ja auch das, was er auch erlitten hat. Er hat viele Dinge ja auch in seinem Leben, als er hier auf Erden gewandelt hat, nicht unbedingt positiv erlebt. Jetzt komme ich zum zweiten Teil. Im zweiten Teil heißt es ganz kurz, 5 Worte. 5 Worte. Dein Stecken und Stab trösten mich. Wow, 5 Worte. In einigen Übersetzungen ist nur vom Stab die Rede. Finde ich falsch übersetzt. Denn in beiden geht es um ein Holzstück. Und wenn wir dieses Holzstück, nämlich Stecken und Stab, analysieren, dann soll das zum Trost unserer Herzen führen. Wir sollen dadurch Trost empfangen. Ganz schön hart. Und da gucken wir mal. Dein Stecken und dein Stab ist damit gemeint. Gehen wir mal zuerst zum Stecken. Hebräisch heißt das Sheebes. Die Wurzel in diesem Wort ist schlagen. Damit ist gemeint ein Stock oder ein Knüppel oder eine Rute. Und das ist das, was die Hirten im Israel und damals im Nahen Osten hatten, dass sie einen kurzen Stock hatten, nämlich einen Stecken, der am unteren Ende verdickt war. Und wie eine Keule glicher. Und damit wurden die Hirten ausgestattet, um gegen Angreifer sich zu verteidigen. Wenn wir das überlegen, dann dieser Stecken ist kurz, der ist nicht wie der Stab so lang, er ist kurz und er wird als Wurfgeschoss verwendet. Ich habe das selbst in Spanien erlebt, als ich in Spanien gelebt habe. Da haben die Hirten, die ich beobachtet hatte, mit Steinen geworfen. Und wenn ein Schaf die Herde verließ, dann haben sie gezielt sowas präzise mit dem Stein geworfen und der Stein fiel vor dem Kopf des Schafes ins Gras. Und das Schaf hat gestutzt und ist schnell wieder zurück. Und das hatten die drauf. Und eigentlich ist das abgewandert. Die haben eben keinen Stock mehr gehabt oder kein Stecken, sondern die haben eben Steine genommen. Aber der Stecken, und könnt ihr euch vorstellen, wenn das Ding geworfen wird, das dicke Ende, das fliegt sowieso, weil das ja unten schwerer ist, fliegt das genau dahin, wo der Hirte das haben will. Und das Schaf erschrickt und geht wieder zurück. Es ist also, es wird für widerspenstige Tiere der Herde genutzt, um sie zu bestrafen und um sie zur Herde zurückzuführen. Das ist der Stecken. Es wird aber auch dazu, wenn wir das Positive sehen, benutzt, um Insekten oder Schlangen, die in Büschen oder neben dem Acker sitzen oder neben der Wiese sitzen, um diese von der Herde fernzuhalten. Und wenn wir jetzt schon mal vorgreifen bei dem Stab, der noch dazukommt, dann ist der Stab, der wird im 3. Mose 27, Vers 32 benutzt, die Schafe müssen unter dem Stab vorüberziehen. Das heißt, es gibt einen Durchlass und der Schäfer lässt den Stab, auf den wir dann kommen, herunter und er kontrolliert mit dem Stecken, dass die Schafe nicht unkontrolliert durchlaufen. Er kontrolliert also jedes Stab wieder mit dem Stecken, ich bin immer noch beim Stecken, und schaut zu, ob das Schaf gesund ist und ob es in Ordnung ist. Und beim Verlassen des Ferches muss das geordnet zugehen und er schaut auf Krankheiten und Wunden. Und auf den Zustand generell. Das ist schon mal der Hirte, der auch seine Tätigkeit dort ausübt mit dem Stecken. Positiv und negativ. Gell? Und jetzt kommen wir zum Stab. Hebräisch Mishenet. Das heißt, sich stützen oder lehnen. Und das ist eigentlich typisch. Wozu ist der lange Stab, der am Ende einen Bogen oder auch ein abgeknicktes Stück hat, wozu dient er? Der Hirte stützt sich nach mühevoller, mühsamer Wanderschaft auf dem Stab ab. Er entspannt sich. Und seine Augen prüft und wacht über die Herde immer noch. Die Herde ist sicher auf grünem Acker, an frischem Wasser, wie Richard schon gesagt hat. Und trotzdem hat aber der Hirte dein Auge auf die Herde, auf jedes Schaf, auf jede Unregelmäßigkeit, jede Querele, jede Unruhe unter seinen Schafen und er nimmt sie sofort wahr und schafft Abhilfe. Interessant. Eine Aufgabe, die beim Hirten selbst in Ruheposition noch sehr verantwortungsvoll ist. Und auch dazu benutzt er seinen langen Stab, dass er ein Schaf, das also nicht unbedingt nach seinem Willen sich benimmt, ganz sanft in die Flanke zu schieben mit der Mitte des Stabes und schiebt es wieder dorthin, wo es in der Herde seinen Platz haben soll. Der Schäfer hat für jedes Schaf auch in der Herde seinen Platz, denn er weiß, dass sich nicht alle Schafe miteinander auch vertragen. Also bringt er die sich nicht miteinander vertragen, nicht unbedingt zusammen an einen Platz. Dann weiß er, dass da schon der Zinnober losgehen kann. Das gebogene Ende des Stabes ist aber auch dazu gebraucht, wenn ein neugeborenes Lamm fällt, dass er es sanft mit dem Bogen aufhebt und zur Mutter führt. Ich finde das Bild so toll. Gell? Er stellt es an die Seite der Mutter, damit es dann sofort trinken kann und sagt, hey, das ist meine Mama. Fassen wir doch mal zusammen. Der Stecken ist Autorität, Zucht und Verteidigung. Übrigens, der Stecken ist etwas, was früher für die Königin das Zepter war. Das ist das Machtsymbol. Gell? Bei dem Stab geht es um Sorgfalt und Leitung. Und Jesus ist der große Hirte der Schafe. Jesus ist hier gemeint. Jesus ist der Schafhirte. Und seine nimmermüde Betätigung für uns ist die, dass es ein Trost darin gibt, dass er sich um uns kümmert, dass jeder es wert ist, auch wenn er, sage ich mal, gezüchtigt ist. Im Wort heißt es, den Gott liebt, den züchtigt er. Aber er muss auch erkennen, dass diese Züchtigung für ihn ist und dass er sich daneben benommen hat und sein Verhalten ändern. Lass uns aber doch nochmal ins Neue Testament schauen. Der Psalm ist ja Altes Testament. Ich habe einen Vers aus dem Neuen Testament, aus den Briefen mitgebracht. Im 1. Timotheus 4 heißt es im letzten Vers, gib Acht auf dich selbst und auf das, was du lehrst. Halte dich treu an alle diese Anweisungen. Wenn du das tust, wirst du sowohl dich selbst retten, als auch die, die auf dich hören. Das ist auch eine Verantwortung des Hirten, der hier auf Erden ist. Der Pastor ist damit gemeint. Dieser Pastor, der muss schon aufpassen, dass er die richtige Lehre bringt. Und er muss auch mit dem Hirtenstab auf seine Schafe. Das ist das Bild, was bei uns zu Hause an der Wand hängt. Die Lilien hat es zu meiner Gemeindegründung gemalt, wo ein Hirte auf dem Stab sich stützt. Und das ist mein Lieblingsbild, das ist auf meinem Handy als Bildschirmschoner drauf. Das ist etwas, was Paulus hier dem Timotheus schreibt. Und Timotheus ist auch jung im Glauben und er soll eben auch sehen, dass seine Gemeinde richtig und gut geführt wird. Dass sie richtige Lehre bekommen, aber auch richtig auf dem rechten Weg. Richard, du hast das auch schon gesagt, dass sie auf dem rechten Weg sind und nicht kreuz und quer hüpfen. Das ist das, was Gott nicht will. Und wenn das nämlich alles beherzigt wird und wir die Kontrolle auch akzeptieren, Das ist ja für den Pastor eine große Verantwortung, diese Sache auf sich zu nehmen. Ich war mal in einer Sache unterwegs, da lief auch irgendwas schief und dann habe ich das natürlich gesehen und einige Leute sind zu mir gekommen und haben gesagt, du musst was tun. Ja, ich sage, das weiß ich. Ja, du musst was tun. Das weiß ich auch. Aber ich muss erst mal überlegen und den Geist fragen, was ich tun soll, damit ich das Richtige tue, um diese Sache nicht noch eskalieren zu lassen, sondern um sie wirklich wieder in normale Bahnen zu lenken. Das Schaf mit dem Stab ganz ruhig wieder in die Herde zu führen. Und das ist mir damals gelungen. Das ist schon sehr lange her. Aber das ist ein großes Aufgabengebiet des Pastors und auch ein verantwortungsbewusstes. Aber wir sind ja mit unserem Oberhirten eng verbunden und der wird auch mich führen und Pastoren führen, dass sie das Richtige tun. Die Schafe kommen dann, und das ist ja letztlich das Versprechen, der Trost ist ja daraus gemeint. Der Trost kommt dann und der Trost ist dann wieder, dass sie auf grüne Augen gehen zu frischem Wasser und die Seele erquickt bekommen und auf dem richtigen Weg zurück sind. Amen. Jetzt kommen wir zum dritten Teil.
Ja, jetzt darf ich sprechen und ich habe ganz anderen Aspekt von Psalm 23. Ich werde weitermachen bei Vers 5 und 6, aber erst möchte ich euch mal sagen, dass der Psalm 23 zu den messianischen Psalmen gehört und das heißt, es wird auf Jesus hingewiesen. David war ja nicht nur der Verfasser des Psalms, sondern auch Prophet. Und er hat seinem Volk, also Israel, eine Prophetie gegeben. Selbstverständlich ist der Psalm 23 auch für uns jetzt geschrieben, auf alle Fälle. Der Psalm spricht nicht unbedingt Erfahrungen aus. Falls ja, ist es super, wenn du dich in schwierigen Situationen daran erinnerst, wie der Herr dir geholfen hat. Das ist klar, aber es ist auch eine Zielvorstellung von Glauben, Vertrauen und Gelassenheit. Vers 5 und 6. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbest mein Haupt mit Öl und schenkst mir voll ein. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Ein Hirte, der prüft vorher die Weide, wo er seine Schafe hintreibt. Es gibt ja auch genügend Giftpflanzen, die sie wohl nicht fressen sollen. Ich denke mal, Tiere wissen schon, was sie fressen oder nicht, aber es gibt ja auch vielleicht dümmere. Und die Giftpflanzen, das sind die Versuchungen, denen wir ausgesetzt sind, die uns zum Sündigen verleiten. Und die Sünden, das sind die Feinde, die im Vers angesprochen sind. Aber wir wissen doch, wir glauben auch, Jesus hat die Sünde am Kreuz ausgerottet. Es gibt sie nicht mehr. Jetzt gehe ich auf das Messianische, also auf das Prophetische. Und da ist hier das zweite Kommen Jesu angesprochen. Als die Juden in ihr Land zurückkamen, das war ja im Mai 1948, waren, und sie sind es auch noch, von Feinden umgeben. Libanon, Syrien, Jordanien, Ägypten, übers Meer rüber die Türkei. Und im Angesicht ihrer Feinde erhielten sie das Land zurück und nach dem Sechstagekrieg auch Jerusalem. Amen. Die Feinde, die müssen also erkennen, dass Israel das auserwählte Volk Gottes ist und dass der Herr auf dessen Seite steht. Er wird die Feinde richten. Du salbtest mein Haupt mit Öl und schenkst mir voll ein. Was ist jetzt dieses Öl? Was ist damit gemeint? David ist ja auch gesalbt worden. Das ist der Heilige Geist. Und damit sind wir auch gesalbt worden. Wir sind getauft im Heiligen Geist. Wir haben den Heiligen Geist als Helfer, Tröster, Wegweiser und so weiter. Das wissen wir alle. Seit wann? Seit der Ausgießung am Pfingsten. Prophetisch gesehen, und das wird auch in der 70. Jahrwoche in der Vision von Daniel 9 wird's erklärt, der Messias wird als Gesalbter mitten unter seinem Volk herrschen, im messianischen Reich, im tausendjährigen Reich. Alles wird im Überfluss da sein, es gibt keinen Mangel. Ihr könnt es alle nachlesen im Jesaja 11, auch im Psalm 65 wird es erwähnt oder in Hesekiel 47. Du schenkest mir voll ein. Das ist auch heute noch so. Wenn ich an Situationen denke aus meinem Leben, der Herr ist immer da gewesen. Und wenn es eine Minute vor 12 war, er war immer da und hat mir rausgeholfen. Dafür bin ich wirklich sehr, sehr dankbar. Vers 6, Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Ewiges Leben, haben wir das?
Ja.
Gut. Ewiges Leben hat unser guter Hirte für uns erworben, ein für alle Mal, er hat es teuer erkauft. Er kauft am Kreuz. Ich möchte jetzt den betuchten Grafen Nikolaus Zinzendorf zitieren. Er war ja betucht, er hat genug gehabt, aber er hat auch Angst und er war auch mit Kummer behaftet. Und er hat dann mal gesagt, um mich habe ich mich ausgekümmert, weil ich einen guten Hirten habe. Weil ich ein Zuhause habe, in dem ich erwartet werde und willkommen bin. Und das ist das Haus des Herrn. Aber das Haus des Herrn ist auch der Tempel gemeint, der dann wieder gebaut ist. In Jeremia 31, 10 bis 11 zu lesen. Aber wie wir schon gehört haben, das sind Tal des Todesschatten, Feinde, die Giftpflanzen, Angst, Trauer und Tod. Aber was hat Jesus uns gesagt? Was hat er uns angekündigt? Das muss kommen, hat Jesus gesagt. Und jedes Schaf, ich will das jedem Schaf zusprechen. Er sollte das wissen, er sollte es nachlesen. Römer 8, 28. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken, denen, die nach seinem Vorsatz berufen sind. Unsere Seele wird ewig bei Gott sein. Sie wird bleiben im Haus des Herrn. Wir können uns also auf die fette Weide im Himmel freuen, wo uns die vollendete Ruhe verheißen ist. David war nicht nur Schreiber wunderbarer Psalmen, er war Prophet und er hatte eine persönliche Beziehung zu Gott. Er hatte die Beziehung, die Nähe zum Herrn und darauf kommt es bei uns auch an. Wir brauchen unbedingt die persönliche Beziehung zum Vater, zu Jesus und zum Heiligen Geist.
Amen.
Amen. Wir haben heute gesungen im Lobpreis und das ist der Urtext, die Urübersetzung, sage ich jetzt mal. heißt, in wie viel Not hat nicht der gnädige Gott über dir Flügel bereitet? Denke daran, was der Allmächtige kann, der dir mit Liebe begegnet. Er ist dein Licht. Seele, vergiss es ja nicht. Amen.
Wunderbar. Ein kurzes Schlusswort jetzt noch von mir. Und das war wunderbar, wie man den Psalm 23 aus allen Richtungen betrachten kann. Und wenn ich einfach auf diesen letzten Satz nochmal, ich werde bleiben im Haus des Herrn immer da. Das ist für mich ganz wichtig. Ich weiß, dass ich da bleiben werde. Aber wissen es andere auch?
Ich will auch bleiben.
Ja. Und wissen es andere, die noch gar nicht da sind, die müssen es erfahren, dass das der beste Platz im Leben ist. Und es müssen auch die erfahren, die vielleicht gar nicht mehr da sind in dem Platz, dass sie dort wieder hinkommen, dass sie diesen Satz aussprechen können, ich, und das ist jetzt für jeden, wie ich schon sagte, egoistisch und für jeden selbst auszusprechen, ich will bleiben im Haus des Herrn für immer da. Damit möchte ich euch heute alleine lassen. Denkt darüber nach, bist du im Haus des Herrn? Und wenn du da bist, hast du wirklich die Absicht, da zu bleiben? Und wir hier haben heute alle mit ich geantwortet, ich will. Und das kann ich nur unterstützen. Das ist der beste Platz, wie Zinzendorf gesagt hat. Halleluja. Amen. Der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf euch und gebe euch seinen Frieden. Seinen Frieden, den du nur im Haus des Herrn haben kannst. Deshalb bleib im Haus des Herrn. Amen. Bis zum nächsten Sonntag. Ciao, ciao.